Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. KI gilt als Schlüssel für effizientere Instandhaltung, weniger Stillstände und bessere Planung. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Projekte, die mit großen Erwartungen gestartet sind und am Ende, eher wenig liefern. Heute sehen wir uns an, warum das vor allem nicht, Achtung, nicht an der Technologie liegt, sondern an ganz anderen Faktoren. Ja, und dann haben wir noch ein paar konkrete Beispiele im Köcher aus der Energiewirtschaft und Industrie, wie man mit smarter Instandhaltung tatsächlich erfolgreich Kosten reduziert und die Anlagenverfügbarkeit deutlich steigert. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Domenico Carapezza, Leiter Vertrieb und Business Development bei SPI Rodias. Hallo und herzlich willkommen, Domenico.
Hallo Holger, schön, dass ich hier sein darf, heute um mit dir darüber zu sprechen.
Ein spannendes Thema, was wir, glaube ich, heute mit unseren Zuhörern teilen dürfen. Domenico, meine Bitte für die, die dich noch nicht kennen oder die vielleicht sogar SPI Rodias nicht kennen, gib uns doch bitte zum Einstieg so ein paar Koordinaten, was ihr macht, wofür ihr steht und konkret, was dein Tätigkeitsbereich ist.
Sehr gerne. Ja, die SPI Rodias ist ein IT-Beratungshaus und ein Softwarehersteller und seit über 40 Jahren gibt es uns und wir entwickeln Software und Softwarelösungen und implementieren Systeme für die Instandhaltung. Das ist wirklich unser absoluter Fokus. Wir machen auch nichts anderes. Wir machen das mit eigenen Softwarelösungen. Also wir haben eigene Produkte, die wir entwickelt haben, in natürlich Zusammenarbeit mit unseren Kunden teilweise. Aber wir sind auch einer der großen Implementierer und IBM Gold Partner im deutschsprachigen Raum für die Umsetzung von Projekten oder Instandhaltungsprojekten mit dem Softwaresystem IBM Maximo. Mhm. Und dort implementieren wir natürlich für unsere Kunden die Instandhaltungssysteme auf Basis dieser Standardsoftware und sind dort quasi immer dabei, wenn es darum geht, in der Instandhaltung Fortschritte, Kostenverbesserungen oder eben auch sozusagen Zuverlässigkeiten sicherzustellen und dass die Anlagen auch entsprechend laufen.
Jetzt hast du gesagt, seit 40 Jahren macht ihr das plus minus. Instandhaltung ist ja ein breites Wort. Wir sprechen jetzt heute eher über smarte Instandhaltung. Das gab es vor vielen Jahren noch gar nicht. So ganz kurz, gibt es Branchenspezifika, wo ihr seid oder was sind das für Unternehmen, mit denen ihr angefangen habt? Was sind da heute für Branchen drunter? Was müssen wir uns vorstellen, wie groß sind solche Unternehmen? Wann seid ihr ein wirklich idealer Ansprechpartner von der Unternehmensvoraussetzung auf der anderen Seite?
Ja, also die SPI Rodias ist mal gestartet im Bereich der Energieerzeugung und Energiebranche. Das heißt, Kraftwerke, große Kraftwerke, Nuklearkraftwerke sind sozusagen unsere, ich sag mal, Wiege gewesen. Und wir liefern aber im Zuge der 40 Jahre Entwicklung haben wir uns natürlich auch dahin entwickelt, dass wir entsprechend gute, verlässliche, sichere Softwarelösungen für die Instandhaltung auch im Bereich Industrie, im Bereich öffentlicher Personennahverkehr, im Bereich Chemie und auch in unterschiedlichen Umfeldern sozusagen irgendwie der zum Beispiel irgendwie der Pharmabranche auch uns tummeln mittlerweile. Genau, also die Unternehmen, für die wir das tun, sind in der Regel sozusagen mittlere und große Unternehmen. Und wir begleiten diese Unternehmen auch teilweise in Installationen, wo eine zentralisierte Strategie auch auf internationaler Ebene auch durchaus gefahren wird, dass man also zentrale Instandhaltungsstrategie für den internationalen Bereich quasi auch sich auferlegt hat.
Jetzt haben wir uns beide heute vorgenommen, so den Begriff smarte Instandhaltung so ein bisschen zu schütteln, von allen Seiten zu betrachten und am Schluss hoffentlich dem Hörer oder Zuschauer mitzugeben, was realistisch ist, was man wirklich erwarten kann. Wenn wir uns den Begriff smarte Instandhaltung mal ansehen, lass uns doch mal anfangen, was du kommst ja mit ganz vielen Menschen in Kontakt, häufig hörst, was sich Menschen darunter vorstellen. Also noch nicht deine Perspektive oder die Perspektive des Unternehmens, sondern so die Erwartungshaltung oder das, ich sage jetzt mal, der Hype darum oder aber auch die Vorbehalte. Was begegnet dir so, wenn du smarte Instandhaltung auf deiner Visitenkarte irgendjemanden zum Beispiel in die Hand steckst?
Naja, also oft möchten natürlich die Unternehmen, dass sozusagen Instandhaltung entsprechend auf eine ganz einfache Art und Weise und auf eine intuitive Art und Weise unterstützt wird, dass sozusagen die Systeme auch eine gewisse Intelligenz mitbringen, dass man nicht alles irgendwie da, ich sag mal, langwierig irgendwo eintippen muss oder machen muss, damit man zu dem Ziel kommt, was man eigentlich erreichen will. Dass die Systeme dann auch ein Stück weit quasi auch eigenständig vielleicht auch Lösungsvorschläge vielleicht sogar liefern können. Ja, also mittlerweile sind die Vorstellungen, die Wünsche der Kunden dahingehend doch recht, innovativ oder vorausgedacht. Aber um das zu erzielen, müssen natürlich gewisse Voraussetzungen geschaffen werden. Und ich glaube, das ist auch das Thema, warum wir jetzt eigentlich heute sprechen. Ja.
Mhm. Für mich zum Verständnis oder für die Hörer, wenn jemand von smarter Instandhaltung spricht, bedeutet das immer gleich KI? Oder andersrum, gab es aus dieser Begrifflichkeit, ohne dass wir jetzt irgendwie einen Wirtschaftsprofessor oder das Internet dazu befragen, gibt es smarte Instandhaltung ohne KI? Oder kann smarte Instandhaltung auch gerade ohne KI ganz gut funktionieren? Oder braucht man zwingend das? Und es ist eigentlich plus minus so ein parallel verwendbares Wort heute, dass ich sagen kann, KI-Instandhaltung oder smarte Instandhaltung.
Also ich denke mal, dass der Begriff smart ist natürlich immer relativ irgendwie zu betrachten. Ne? Also wenn man jetzt mal vergleicht, vor vielleicht 40 Jahren hatte man ja gar keine IT-Systeme zur Verfügung. Und da hat man sich natürlich auch schon dafür interessiert, wie kann man die Instandhaltung möglichst gut unterstützen mit einer gewissen Systematik, teilweise mit guten, ich sag mal, Dokumentationen, Checklisten in Papierform und all der Dinge. Dann kam irgendwann die Ära der Excel-Tools, wo man sich dann mit Excel versucht hat, irgendwie besser aufzustellen. Die Datenbanken und dann hinterher irgendwann die Systeme. Also ich sag mal, der Weg, sozusagen eine smarte Instandhaltung zu erhalten, das ist immer relativ vom Standpunkt sozusagen der jeweiligen Zeit auch mal zu sehen. Was man einmal sagen kann, ist, natürlich sind die Unternehmen immer bestrebt, möglichst den Anwendern und auch, sagen wir mal, in Bezug auf die Betreuung der Anlagen, die Dinge möglichst einfach zu machen und möglichst schnell. Weil am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, dass die Anlagen verfügbar sind, dass der, ich sag mal, Output aus den Anlagen geholt wird, dass möglichst wenig Schäden und Störungen quasi dort bestehen. Und welches Hilfsmittel auch immer sozusagen irgendwie gut genug ist, um das zu erreichen, ne? Das sozusagen sollte man auch einsetzen. Ne? Und vor einigen Jahren war es eher, sagen wir mal, die Thematik, und daraus ist zum Beispiel auch unser Produkt Insight Mobile entstanden, dass man eben sehr viel mehr und sehr viel schneller sozusagen irgendwie erledigen kann, wenn man die Informationen direkt an der Hand des Technikers quasi gibt und er auch schnell die Möglichkeit hat, Dinge abzufragen, auch Dinge zu reporten, also rückzumelden. Um hier die entsprechende sozusagen Geschwindigkeit in der Umsetzung, in der Störbehebung zu bekommen. Das war damals jetzt quasi Stand der Dinge. Heute würde man sagen, das ist State of the Art. Heute muss es noch besser gehen und mithilfe von KI gibt es auch neue Möglichkeiten. Und da sollte man sich wirklich jetzt ernsthaft mit beschäftigen, dass man die auch jetzt auch nutzt.
Mhm. Jetzt habe ich verstanden, es gibt auf der einen Seite Tools und Software, Plattformen, du hast vorhin IBM Maximo genannt, es gibt auch andere und es gibt natürlich Implementierungspartner und wenn ich es richtig sehe, seid ihr aber eigentlich, kommt ihr über die Kompetenz, weil ihr habt ja, ihr schaut ja sozusagen über das reine Tool hinaus. Was ist die Differenzierung? Also wahrscheinlich gibt es auch einen anderen Implementierungspartner und nicht die Spiro Dias. Was ist das, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Energiebranche bin oder wenn ich in der Industrie bin, wir kommen ja nach Automobilwirtschaft oder Papierwirtschaft noch drauf, das sind so Punkte, wenn du wirklich smarter werden möchtest, macht Sinn, nicht nur mit einem Systemlieferanten oder Supporter zu arbeiten, sondern mit jemandem, der seit 40 Jahren über den Tellerrand guckt.
Genau, also die fachliche Expertise ist natürlich etwas, was wirklich auch mitentscheidend ist. Mhm. Weil ich sage mal, die Standardsoftware bieten natürlich immer, ich sage mal, generische Funktionalität für bestimmte Dinge. Aber ich sage mal, das Ganze dann zu übersetzen in die Fachlichkeit, ja, je nach Branche, das ist etwas, da muss man einfach auch mit den Leuten auch sprechen, die die Erfahrung über viele Jahre in dieser Branche haben. Ja, das heißt, wir sind sozusagen sehr erfahren im Bereich der Energieunternehmen. Das bedeutet, alles, was rund um die Wartung und Instandhaltung zum Beispiel von Kraftwerken sich tummelt, da kennen wir auch die entsprechenden Regularien. Da wissen wir, worauf es ankommt. Da wissen wir auch, dass eben bestimmte Abläufe und Prozesse sozusagen sehr rigide und sehr strikt quasi auch eingehalten werden müssen. Da kennen wir auch die Vorgaben in Bezug auf Sicherheit, Security und all diese Dinge. Und das ist wichtig, das zu wissen, weil ansonsten vergisst man oder hat nicht die Chance quasi auf die wichtigen Aspekte, die man irgendwie auch berücksichtigen muss in seinem täglichen Tun, dann auch einzugehen und diese Dinge dann auch im System dann auch zu regeln. Wie beispielsweise im Bereich der Chemie und Pharma sozusagen die Thematik Kalibrierung im Bereich der Regulierung oder die Auditfähigkeit oder im Bereich quasi von Energiesystemen sozusagen immer diese Freischaltthematiken, ja, die also ganz, ganz wichtig sind, auch gesetzlich. Außerdem ist das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sind wichtige Themen, die je nach Branche sozusagen eben auch sehr unterschiedlich ausgestaltet und auch teilweise reguliert sind. Und da macht uns natürlich dann auch noch zusätzlich, sagen wir mal, irgendwie, oder haben wir den Vorteil, dass wir innerhalb des SPI-Konzerns, wir sind ja eine SPI-Tochter, dort natürlich als SPI, als Multitechnik-Dienstleister in Deutschland, eben dort auch sehr, sehr viel Erfahrung aus verschiedenen Branchen auch gleich mitbringt und wir auf dieses Wissen und auf diese Erfahrungswerte auch noch mit zugreifen können. Und das macht uns, glaube ich, jetzt irgendwie insbesondere noch mal stärker als das, was wir vorher schon an Erfahrung hatten. Ja?
Okay, kapiert. Danke, war transparent. Jetzt ist es so, früher hat im Prinzip Prozesskompetenz, Branchenkenntnisse, Regulatorienkenntnisse wahrscheinlich ein Stück weit geholfen, um im Prinzip Instandhaltung immer für den Kunden besser zu machen. Jetzt alle tummeln sich heute hinter diesem Wörtchen KI, deswegen heißen wir ja auch inzwischen KI und Tech-Podcast. Da gibt's aber einen Pferdefuß dahinter, habe ich gehört bei euch, weil jetzt brauche ich auf einmal neben der Kompetenz, die du gerade erwähnt hast, ja auch Daten, mit denen ich arbeiten kann. Und da sind wir so ein bisschen bei der heißen Kartoffel heute. Was ist das, was du als erstes, was bei dir so als erstes aufpoppt, wenn ich jetzt das Wort Daten anspreche und Datenqualität?
Ja, na gut, also ich sag mal ganz zuerst, was wir so an Erfahrungen so mitbringen aus unseren vielen, vielen Implementierungen oder aus vielen Jahren sozusagen Software-Systeme für die Instandhaltung, ist einfach die Thematik der Datenqualität und auch der Disziplin an sich. Ja? Mhm. Also viele Standard-Software-Systeme wie eben ein IBM Maximo, aber auch andere, wie halt eben, die jetzt mal hier sozusagen von mir aus auch nicht nennen muss, die haben natürlich alle irgendwie genügend Informationen eben im Bauch. Also man kann sie sozusagen mit sehr vielen auch Informationen füttern. Aber oftmals fehlt es eben den Anwendern oder ist es, sagen wir mal, den Anwendern nicht einfach, quasi jetzt nicht einfach gemacht, alle diese Informationen wirklich zu sammeln. Ja? Mhm. So, und insofern irgendwie ist das Erste sozusagen irgendwie wirklich mal zu schauen, was hat man wirklich an Daten über die vielen Jahre schon gesammelt und was wäre vielleicht sinnvoll quasi als Grundlage, bevor man anfängt, irgendwie überhaupt über weitergehende sozusagen in die Daten Systemlösungen quasi, die auf Daten beruhen, irgendwie zu setzen, wo würde es Sinn machen, da erstmal eine vernünftige Datenanreicherung oder eben auch eine vernünftige Datensammlung erstmal durchzuführen. Ne? Mhm. Ja, so. Und natürlich quasi sind die Daten immer irgendwo ein Stück weit auch aktuell zu halten. Und da ist es natürlich auch manchmal auch schwierig für die Kunden, das zu tun, weil je nachdem, wie lange zum Beispiel Anlagen auch schon bestehen, man natürlich Ersatzteile hat. Die Ersatzteile sind dann unter Umständen oder bauliche Komponenten sind teilweise gar nicht mehr verfügbar, weil eben die Anlage 30 Jahre schon alt ist und die Hersteller das mittlerweile auch gar nicht mehr produzieren. Also da muss man auch eine Systematik quasi an den Tag legen, wie man das auch ein Stück weit aktuell hält und eben auch dafür sorgt, dass man über die notwendigen Informationen verfügt, die relevant sind und die man auch vernünftig heranziehen kann für vernünftige Entscheidungen, ne? Ja, die man dann darauf setzen will. Und genau.
Das heißt, wenn ich mir jetzt so das frühere Vorgehen vorstelle, dann ist es so, ich habe einen Unternehmensbereich und dort gibt es eine Kennzahl oder einen Prozess und da drin in dem Prozess die Kennzahl, die mir Bauchschmerzen bereitet. Also das heißt die Ausfallhäufigkeit oder die Lieferfähigkeit oder Lagerfähigkeit oder Prozessfähigkeit, was immer. Und früher hat man versucht, lass uns mal an diesem Prozess schrauben und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist eigentlich heute unter smarter Instandhaltung eher das Vorgehen zu sagen, also Freunde, was habt ihr denn da und wo wäre eigentlich im Prinzip am einfachsten mit dem, was ihr da an Daten habt, Prozessoptimierung zu betreiben im Bereich der Instandhaltung, weil so ein bisschen oben die Fettaugen abfischen, oder? Und by the way, vielleicht noch zu gucken, wie können wir an den Bereichen, wo ihr eigentlich Schmerzen habt, was anreichern, was braucht es dafür? Ist das so, verstehe ich das als Philosophie richtig?
Genau, also natürlich, ich sage mal, ich werde jetzt nicht sagen Fettaugen abschöpfen, sondern eher so Quick-Wins erzielen. Und Quick-Wins kann man natürlich am besten erzielen, wenn man sich anschaut, was man hat. Also wenn wir gemeinsam jetzt quasi mit dem Kunden auf seine Datenlage einfach mal schauen und dann sagen wir, Mensch, ihr habt ja wirklich super gut immer Störmeldungen hier erfasst und all diese Dinge. Da lässt sich sehr, sehr schön quasi eben halt eben eine Lösung draufsetzen, die euch in der Erfassung der Störmeldungen irgendwie extrem schnell und gut hilft, ja. Oder der Kunde hat extrem gut quasi Inspektionen und all diese Dinge durchgeführt und reguläre Wartung. Da lassen sich unter Umständen dann wiederum sozusagen Systeme aufsetzen, wo man eben genau an der Stelle wiederum eine Unterstützung, irgendwie eine Beschleunigung, eine Verbesserung quasi hinbekommen kann. Ja?
Das
wäre so der Ansatz. Natürlich kann man, wenn der Kunde sagt, ich habe aber ein spezielles Problem, ich möchte in eine bestimmte Richtung etwas optimieren. Wir stellen aber fest, Mensch, da hast du gar nicht die Daten für. Dann sollten wir mal darüber reden, sozusagen, was müsste denn jetzt getan werden, damit sich genau diese Datenlage verbessert? Ja, Maßnahmen dafür sozusagen gemeinsam auch festlegen, wo der Kunde dann auch wirklich diese auch entsprechend umsetzen kann. Und dann natürlich auch realistisch und fairerweise dann auch dazu sagen, hör mal, das, was du haben willst, da musst du jetzt erstmal anfangen, Daten zu sammeln. Das ergibt sich nicht über Nacht. Da müssen wir vielleicht jetzt auch einfach sagen, wir sammeln jetzt mal ein halbes Jahr Daten und erst dann können wir anfangen, darüber zu reden, wie man darauf basierend eine Lösung dann aufsetzen kann. Ja.
Jetzt haben wir uns vorgenommen, Domenico, ja nicht nur Schwall im All und schöne Worte zu verwenden, sondern konkret zu sein. Du hast uns drei Beispiele mitgebracht. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um konkret zu werden. Wo wollen wir anfangen? Also du hast jetzt gesagt, man guckt beim Kunden, was geht. Mit welchem Beispiel fangen wir an? Was schlägst du vor?
Also ich würde mal mit dem Beispiel anfangen, sozusagen wie Dokumente beziehungsweise Informationen in Unmengen an Dokumenten, Reparaturanleitungen sozusagen irgendwie entsprechend Arbeitsanweisungen sozusagen zu finden. Ne? Gerade bei komplexen, großen, zeitweilig auch also nochmal sehr, ich sag mal, alten oder älteren Anlagen, wo es irgendwie auch sehr schwierig ist, quasi an Informationen ranzukommen, das halt eben zu beschleunigen. Ja? Und da haben wir ein Projekt quasi gemacht, gemeinsam mit Partnern und natürlich auch sozusagen unseren Kunden, wo wir, ich sag mal, prototypisch erstmal einen Satz von knapp 100.000 quasi Dokumenten genommen haben, sie durch eine entsprechende sozusagen in die KI-unterstützte sozusagen Plattform gejagt haben, um dann hinterher sozusagen irgendwie auch eine Art Chatbot quasi zu erzeugen oder zu bereitzustellen, der den Technikern in, ich sag mal, in entsprechend hoher Geschwindigkeit möglichst gute und relevante Informationen zu Problemstellungen in seiner Anlage dann auch liefert, die auch verlässlich sind, die auch nachweislich sozusagen auch entsprechend verlinkt sind. Also es ist nicht einfach nur, da kommt ein Ergebnis und man weiß nicht, woher das kommt, sondern da wird auch gleich mitgegeben, in welchem Dokument hat man das gefunden, was ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze sozusagen auch entsprechend verlässlich ist, sodass wir in der Lage waren, für die Techniker sozusagen eine Lösung bereitzustellen, die ihnen sie in die Lage versetzt, ja, ich sag mal, in wenigen Sekunden im Prinzip auf die Information zuzugreifen, die für sie wirklich relevant ist. Also praktisch ein wirklicher großer Gewinn, weil bis dato mussten sie wirklich wissen, okay, ich bin jetzt an der und der Anlage, die ist von dann und dann, wo finde ich jetzt die entsprechenden Dokumente, dann muss ich in diesen Dokumentenbaum reingehen, dann sehe ich irgendwie vielleicht 20 oder 30 PDFs, dann muss ich mich so ein bisschen durchkämpfen und überlegen, wo ist jetzt genau von diesen Dokumenten, wo ist denn eigentlich das Bedienhandbuch, wo ist eigentlich die Reparaturanleitung, wo sind, und je nach Hersteller von Komponenten und Anlagen heißen die Dateien ja auch manchmal ganz anders und man muss schon viel Erfahrung haben und sich oft in diesen Dokumentbäumen bewegt haben, damit man schnell das findet, was man eigentlich sucht. Und hier machen wir es einfach auch den Leuten leicht und vor allen Dingen denjenigen, die eigentlich nie oder nur wenig sozusagen Erfahrung haben in dem Umfeld, gerade die Neulinge, sie werden damit natürlich sehr, sehr viel schneller mit Informationen, mit den richtigen versorgt, damit sie ihre Arbeit auch schnell erledigen können, bei Störungen zum Beispiel.
Jetzt habe ich gehört, das ist ein Beispiel aus der Automobilbranche. Das heißt, das hat eine gigantische Dimension wahrscheinlich. Ja. Es geht auch nicht nur um einen Standort wahrscheinlich und es geht auch nicht nur um eine Produktionsstraße, sondern es geht um, im Prinzip ist das Ziel, alle vorhandenen technischen Dokumente da erfassen zu lassen. Mhm. Wie geht sowas weiter? Also ihr habt einen Prototyp oder im Prinzip, wie sagt ihr dazu? Ein erstes...
Es ist jetzt quasi ein Pilot, ein Proof of Concept gewesen, ein Minimal Viable Product, wie man so schön sagt, könnte man vielleicht auch dazu sagen, auf gut Neudeutsch oder im Bereich Design Thinking sozusagen, irgendwie, wer dort aktiv oder unterwegs ist. Genau, das Ganze wird jetzt noch weiter sozusagen irgendwie trainiert, weil 100.000 war ja nur so der Anfang, aber man braucht eben für solche Lösungen eine gewisse Menge an Daten, damit man irgendwie auch relevante, gute Lösungen, quasi auch verlässliche Lösungen auch bereitstellen kann. Ja. Und das wird dann weitergehen noch mit, ich sag mal, einer Vielzahl von diesen hunderttausenden Dokumenten, die dann noch da reinkommen oder dazukommen werden. Das wird dann weiter trainiert und trainiert und trainiert, bis man dann quasi soweit dann auch ist, dass man eben auch alle anderen Unternehmensbereiche und Werke damit auch gleich mit auch ausstatten kann. Ja? Also das ist eigentlich so der Weg und die Idee dahinter, dass man eben auch ein System dann hat, was für alle nutzbar ist im Unternehmen. Ne?
Ja? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das umzusetzen? Also war es so, dass der Kunde geklingelt hat und gesagt hat, Freunde, Chatbot ist ein Thema, oder habt ihr im Prinzip vorher auch aus einem Pool geguckt, wo macht es jetzt Sinn? Wie entsteht sowas oder wie ist das konkret entstanden?
Ja. Also in diesem Fall muss man sagen, es ist praktisch beides im Prinzip passiert. Ne? Also zum einen haben wir dieses Thema oder die Idee ja auch schon seit längerem auch gemeinsam in der Diskussion gehabt, auch mit unserem Partner IBM in diesem Falle. Ja? Mhm. Und dann kam im Grunde genommen dazu, dass es eben halt bei diesem Kunden eben auch eine solche Initiative gab, das mal auszuprobieren, also diese Idee mal irgendwie auszutesten. Und da sind eigentlich zwei, sagen wir mal, Ströme einfach aufeinander zugelaufen. Und das Gute war, sie haben sich getroffen und man hat dann gemeinsam sozusagen etwas auf den Weg gebracht. Und das ist das Schöne. Ich denke mal, man braucht auch ein wenig Mut, auch von unternehmerischer Seite, da sich auf sowas dann auch einzulassen und das mal auszuprobieren und nicht sozusagen irgendwie sich im stillen Kämmerlein sozusagen hinzusetzen und zu sagen, ich warte jetzt mal, bis irgendeine Lösung mal um die Ecke kommt, weil gerade wenn es um seine eigenen Anlagen, seine eigenen Daten und seine eigenen Informationen geht, wird man genau diese Lösungen nicht von der Stange bekommen, sondern das muss quasi Hand in Hand gehen, Produkt quasi mit den eigenen Daten und umgesetzt quasi sozusagen auf die eigenen Bedürfnisse.
Ja. Wie ist denn die Qualität der Ergebnisse, die rauskommt? Also Chatbot-Fensterchen kann sich jeder vorstellen. dass man da Reparaturanleitungen hinten reinschmeißt, kann sich auch alles reinschauen. Letztendlich ist ja das Feedback des Technikers im Prinzip das Entscheidende. Mhm. Wie weit seid ihr da? Wie sieht das aus?
Ja, also die Auswertung hat eigentlich ergeben von diesem Piloten oder Prototypen, dass man sozusagen 90% quasi der Ergebnisse, die man zurückbekommen hat, doch recht relevant und sehr treffend schon war. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wenn man so will. Ja. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man natürlich dadurch auch sehr, sehr viel Zeit spart. Ja. Mhm. So, und natürlich möchten wir versuchen, das Ganze noch ein Stück weiter nach oben zu treiben. Das hängt aber auch dann jetzt wiederum davon ab, wie stark oder wie viel mehr sozusagen an Trainingszeit wir den ganzen noch geben, ja, damit quasi dann sozusagen dieses Prozentchen oder die 2% quasi noch bessere Ergebnisqualität noch herauskommt. Ne? Wir gehen aber eigentlich auch davon aus, das wird sich eh verbessern, je mehr Daten und je mehr Dokumente wir da sozusagen in das System hineinbringen. Einfach weil durch eben mehr Dokumente, mehr Informationen sozusagen das System sich an sich noch verbessert beim Trainieren, also bei den Ergebnislieferungen. Ja.
Ja. Jetzt solche Chatbot-Lösungen zu Anleitungen. Ich könnte mir vorstellen, IBM hat das für sich bordseitig auch schon. Das kannst du dann als neues Modul vielleicht dazu kaufen oder es kommt demnächst. Ja. Das, was wir jetzt beide besprochen haben, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, trotzdem eine kundenindividuelle Lösung. Warum sagst du, Freunde der Sonne, guck doch mal weiter als den normalen Chatbot?
Ja, weil das ist natürlich ein Aspekt quasi sozusagen Verbesserungen zu erzielen. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Felder, auf denen man sich dann tummeln kann und wo man hier Verbesserungen quasi auch den Kunden bringen kann. Insbesondere durch die neuen Möglichkeiten der Spracherkennung, sozusagen der Bild, sozusagen Erkennung mit KI. Hier, ich sage mal, gerade sozusagen im Bereich Hands-Free oder der Einfachheit, Dinge zu erfassen oder vielleicht auch sozusagen in strukturierte Form zu bringen, wo KI einem hier wirklich extrem gut weiterhelfen kann. Da habe ich auch vielleicht noch ein, zwei Beispiele mitgebracht. Mhm. Wie ich schon sagte, jetzt könnte man sagen, irgendwie, naja, das kann zum Beispiel also so ein IBM Software hat auch einen Chatbot quasi mit an Bord. Der ist auch schon sehr, sehr gut trainiert, vielleicht nur als Beispiel. Er geht auch davon aus, dass man sozusagen irgendwie oder er arbeitet mit den Daten, die im Maximo-System dann auch drin sind und erfasst sind und auch mit entsprechend angehängten Dokumenten, die man da dran hängt, ja. Liefert, sagen wir mal, schon mal so gute Grundfunktionalität. Aber noch viel besser und viel stärkeren Kontext quasi kriegt man natürlich, wenn man das Ganze auch nochmal separat quasi sozusagen trainiert. Und vor allen Dingen, wir haben hier auch eine Lösung geschaffen, die man auch durchaus mit anderen Systemen koppeln kann. Das muss ja nicht nur sozusagen Maximo jetzt an der Stelle sein. Klar, das ist ein präferiertes Tool von unserem Haus. Aber natürlich auch andere Tools in der Welt, mit der wir auch quasi unsere Insight-Plattform eben verbunden haben, wie zum Beispiel auch ein SAP-System oder ein Hexagon-System oder ein Microsoft Dynamics. Da gibt es ja unterschiedliche Lösungen am Markt. Die kann man damit natürlich auch verbinden und damit quasi Lösungen schaffen, die unabhängig quasi von dem entsprechenden Backend sind. Ne? Weil ich denke mal, für die Techniker ist eigentlich eher relevant, dass sie auf diese Informationen relativ schnell und verlässlich zugreifen können. Und das schaffen wir zum Beispiel eben auch dadurch, dass wir eben mit unserer Insight-Mobile-Plattform eben genau diesen Weg quasi auch und diese Funktionalität auch bereitstellen können. Ja? Das ist also nicht nur im Backend verfügbar, sondern auch direkt am mobilen Frontend. Also direkt in der Hand des Technikers. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Lösung, die wir da geschaffen haben.
Also ich habe gehört, auf der einen Seite ist es, dass man natürlich verschiedene Datenquellen anzapfen kann. Das heißt, das ist gegen die Datensilos. Das heißt, du kommst auch an Daten ran, die jetzt zum Beispiel nicht bei IBM liegen. Und auf der anderen Seite kannst du die Daten verfügbar machen über das Handy oder wo auch immer und bist eben auch nicht an gewisse Rahmenbedingungen geknüpft. Jetzt hast du ja noch zwei weitere Beispiele mitgebracht und da sind wir eigentlich ja fast auch beim gleichen Thema, nämlich was tickert man denn sozusagen in den Chatbot rein? Das eine Mal hast du ja etwas per Sprache, glaube ich, als Beispiel dabei und einmal per Fotoerkennung. Ja. Wo machen wir weiter? Was macht Sinn?
Also ich denke mal, den Fall sozusagen der Ticket- oder der Störmeldeerfassung ist, glaube ich, viel relevanter für viele Kunden, weil das macht wirklich die Sache wiederum für den Techniker viel einfacher. Also bei uns ist sozusagen eine Lösung entstanden, wieder in Verbindung mit unserem Insight Mobile Plattform, dass ein Techniker oder eben auch ein Anwender, es könnte auch jemand quasi sein, der an der Produktionslinie einfach steht, ne, und dann sagt, okay, ich habe hier gerade an dieser Maschine gerade folgendes Problem. Die Maschine meldet mir den Fehlercode 35 und übrigens quasi höre ich auch noch irgendwelche Geräusche und ich kann hier momentan nicht weiter produzieren. Ja?
Warte mal ganz kurz, jetzt sagst du gerade, dass der das sagt?
Ja, genau, der spricht es einfach in das Handy hinein und im Handy beziehungsweise sozusagen in Verbindung mit der Systemlösung, die dahinter steckt, wird quasi aus diesem, ich sag mal, aus diesem Sprachstream werden die entsprechenden relevanten Informationen quasi für die Erfassung einer Störmeldung mit Bezug auf die Anlage, mit natürlich auch Vermerk Produktionsstillstand, mit eventuell schon auch natürlich auch Vermerk, welcher Fehlercode mit welchem eventuell Komponente dort quasi angezeigt wird, wird strukturiert quasi in ein Instandhaltungsmanagementsystem eingestellt. Mhm. Und wenn man das jetzt noch ein Stück weiter sozusagen treibt, könnte man jetzt quasi hingehen und sagen, okay, und anhand quasi gewisser Parameter kann man durchaus direkt über Workflow sofort die entsprechenden richtigen Techniker, Abteilungen informieren. Gegebenenfalls kann man dem Anwender aber auch direkt schon eine Lösung quasi vorschlagen, was er machen soll, damit er quasi hier vielleicht mit einem schnellen sozusagen Handgriff sozusagen das Ganze löst oder auflöst, damit er weiter produzieren kann. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man dann quasi weitermachen kann, beziehungsweise was dann im System dann quasi dann hinterher passiert oder im Prozess. Und Ziel ist es eigentlich hands-free, ohne große, ich sag mal, A, Einarbeitung oder B, sozusagen irgendwie sich durchkämpfen durch Priorität festlegen, welche Anlage stehe ich davor. Ich muss das so beschreiben, dass es möglichst sozusagen jemand im Instandhaltungssystem auf der anderen Seite auch gut versteht, was mein Problem ist und derlei Dinge. Das sind alles Dinge, die kann man heute mit solchen Systemen, mit solchen Spracherkennern wirklich sehr gut machen. Jetzt gehe ich hier noch ein Stück weiter. Das kann man ausweiten sogar auf Videostreams. Also es könnte auch jemand einfach sozusagen irgendwie ein Bild aufnehmen oder eine Videosequenz von einem Störgeschehen sozusagen und entsprechend nach Training, Annotationen und all diesen Dingen könnte natürlich daraus auch schon sozusagen eine Störmeldung oder auch Hinweise quasi gegeben werden. Pass auf, da ist jetzt quasi plötzlich irgendwie ein Filter sozusagen eventuell sozusagen irgendwie verstopft. Bitte guck mal danach, weil alle Anzeichen, die über diesen Videostream sozusagen erkannt werden, deuten darauf, dass es eben ein Problem mit dem Filter oder mit sozusagen irgendwie dem entsprechenden Transportband oder mit dem entsprechenden Bohrer irgendwie zusammenhängen, um hier sozusagen irgendwie das Problem zu fixen. Ne? Also genau
das waren jetzt Dinge kann man damit machen. Zwei Beispiele, was die Eingabeseite sozusagen beschreibt. Ja. Das eine Beispiel, was du benannt hast vorhin, das mit der Spracheingabe, das habt ihr in der Automobilbranche umgesetzt, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Das andere mit den Ersatzteilen war jetzt Papierindustrie, je nachdem. Genau. Ja. Alles relativ renommierte, große Kunden. Die Namen können wir hier, dürfen wir hier nicht, sollten wir hier nicht nennen. Aber im persönlichen Gespräch mit dir an jeder Stelle natürlich fallen die entsprechenden Namen, ist klar. Was ich dich fragen wollte, ist, wir haben jetzt bei den letzten zwei Geschichten über die Eingabe sozusagen gesprochen. Das setzt aber immer voraus, dass ich dann auch die ganzen Daten der Maschinen oder Anleitungen auch irgendwo auf der anderen Seite schon im System habe. Ähnlich wie dem, was wir vorhaben, oder? Weil sonst läuft es ins Leere an der Stelle.
Genau, also natürlich muss im Hintergrund quasi müssen die Informationen schon vorhanden sein, damit man diese Verbindung herstellen kann. Was bedeutet denn dann Fehlercode F5? Und was wäre dann im Grunde genommen sozusagen irgendwie die Konsequenz? Was würde man anraten, jemanden, was er tun soll, um diese Fehlersituation zu bereinigen? Ja? Mhm. Das ist korrekt und das muss man natürlich dann mitdenken. Wir denken aber, das ist jetzt die Erfassungsseite, aber ich habe ja gerade schon davon gesprochen, es ist nicht nur die Erfassung, die dann dadurch einfacher wird, sondern auch die Weiterverarbeitung, auch sagen wir mal die Rückmeldung kann man dadurch auch automatisieren. Ne? Was wir gerade vielleicht auch noch irgendwie im Gespräch haben, sind einfach Thematiken, wo man zum Beispiel so Videosequenzen aufnehmen kann und daraus quasi auch direkt Reparaturanleitungen oder auch Checklisten mit generieren kann. Warum ist das eigentlich relevant? Also viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, und dieses Thema ist eigentlich auch schon länger sozusagen irgendwie auch relevant. Die klagen natürlich über, ich sag mal, Nachwuchssorgen, Fachkräfte-Thematiken und all diese Dinge. Viele, viele sozusagen erfahrene Techniker werden in Wälde sozusagen dann auch sozusagen in ihre wohlverdienten Ruhestand gehen und viel, viel Wissen, gerade um Anlagen, die schon lange erfolgreich quasi produzieren, das wird verloren gehen, um das quasi sozusagen irgendwo ein Stück weit festzuhalten und auch vielleicht auch mitzunehmen, kann man genau diese Technologie jetzt wirklich einsetzen, um genau dieses Wissen in die Systeme sozusagen quasi zu übertragen und zu sagen, okay, pass mal auf, guck mal hier, so wird das Ganze repariert. Also man zeichnet einfach nur ein Video davon auf, ja, und über KI wird das Ganze dann eben entsprechend in, ich sag mal, Arbeitsschritte zerlegt, die dann jemand anderes dann wiederum nachvollziehen kann. Ja? Mhm. Und wo man vielleicht auch dann direkt schon eine Arbeitsliste hat für Wartungspläne, Durchführung oder eben auch für Inspektionen, die irgendwie regelmäßig gemacht werden müssen. Mhm. Ja? Also, das ist eine sehr, sehr schöne und sehr interessante und sehr intelligente Lösung. Ja?
Also macht Sinn, lässt sich wahrscheinlich auch sehr transparent als Schmerz artikulieren und verkaufen.
Absolut.
Auf der anderen Seite ist natürlich das, was jeder sofort denkt, und das haben wir auch in der Anmoderation ja schon benannt. Ja, aber Freunde, funktioniert das auch bei mir? Und wenn ich jetzt mehr als eine Maschine in der Halle stehen habe und dann vielleicht noch mehr Standorte und so weiter und so fort, und dann habe ich vielleicht hier im Beraterteam von 20 Beratern, dann habe ich natürlich sofort vor Augen, oh, 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 das kann auch schief gehen. So, wie macht ihr das, Domenico, damit der Kunde einen Sicherheitsgurt hat und ein gutes Gefühl hat und sagt, Freunde, lass uns mal starten. Was ist so Best Practice bei euch? Was hat sich etabliert, um diese Risikoangst erfolgreich beim Kunden, ja, wie so mit so einem Zauberschwert, auszulöschen? Ja.
Also ich sag mal so, alles in allem grundsätzlich muss man natürlich immer erstmal, wenn man zusammenkommt und über solche Themen redet, natürlich auch immer genau wissen sozusagen, was darf man erwarten und was ist vielleicht auch schon ein Stück weit überzogen von dem, was man sich wünscht, was vielleicht als Ergebnis rauskommen muss, sollte.
Ja.
Ich glaube, die Diskussion gerade um dieses Thema Predictive Maintenance, was wir ja schon seit vielen, vielen Jahren haben, glaube ich, haben viele sozusagen irgendwo waren einfach überzogene Erwartungshaltungen einfach da, die sich nicht einfach so realisieren lassen, wenn man nicht wirklich gute, viele, verlässliche Daten einfach hat. Ja?
Ja.
So, was wir eigentlich machen ist, wir haben ja jetzt nun von Use Cases hier gesprochen, die doch relativ, sagen wir mal, gut greifbar sind. Und wir setzen eigentlich immer voraus oder wir gehen davon aus, dass wir uns erstmal nach einem Gespräch mit einem Kunden, was sozusagen Möglichkeiten von Einsatz von KI-Tools quasi in der Instandhaltung dreht, wir erstmal natürlich schauen, was hat er eigentlich für eine Datengrundlage? Also wo steht der Kunde heute, stand heute mit seinen Daten und Informationen, wie sie verfügbar hat? Ja?
Warte mal ganz kurz, über welchen Aufwand sprechen wir? Also mal Daten gucken ist ja nice. Das kann von 5 Minuten remote bis hin zu 3,5 Wochen mit 5 Beratern gehen. Was ist das, wie man das oder wie macht ihr das in der Praxis?
Okay, also in der Praxis sozusagen gehen wir natürlich hin mit entsprechenden Berater und schauen uns natürlich quasi anhand eines, ich sag mal, vorher ausgearbeiteten Plans, schauen wir uns an, wie die Datenlage in verschiedenen Segmenten und Elementen quasi in der Instandhaltung ist. Ne? Also wie gut hat man Störmeldungen erfasst, wie gut quasi ist man in der Abarbeitung von Arbeitsaufträgen, Wartungsplänen etc. etc. Wo liegen die ganzen Dokumente, die man braucht, die Techniker brauchen sozusagen irgendwie, um ihre Arbeit zu erledigen. Also solche Dinge. In der Regel dauert das quasi vielleicht 1-2 Tage maximal, dass man mal einen Überblick bekommt. Natürlich nicht jetzt quasi in der dann nochmal analysieren, welche, ich sag mal, tiefgreifende Qualität quasi dann schon da drin ist. Unsere erfahrenen Berater kriegen auch das quasi relativ in kurzer Zeit dann hin, das auch noch zu beurteilen. Ne? Aber ich sag mal grundsätzlich vielleicht nochmal vorneweg, bevor wir da hinkommen, haben wir sozusagen zunächst einmal führen wir mit dem Kunden ein Gespräch, um mal zu eruieren, was sind denn, ich sage mal, überhaupt sinnvolle Use Cases oder sinnvolle Dinge, die man vielleicht angehen kann. Ja? Und dann schauen wir genau auf diese Daten, um herauszufinden, was macht denn eigentlich auf Basis dessen, was der Kunde schon hat, wirklich Sinn, direkt mal irgendwie in einem Prototypen oder eben vielleicht sogar in der Produktions, sozusagen irgendwie fertig oder in eine produktionsreife Release quasi irgendwie umzusetzen, um einfach hier Quick Wins zu erzielen. Weil ich denke mal, ein Projekt, was man dann auch erfolgreich dann direkt auch umgesetzt hat, macht natürlich Lust auf mehr. Ein Projekt, wo wir auch schon direkt merken, der Kunde hat die Vorstellung sozusagen irgendwie hier, ich sag mal, Großartiges mehr oder weniger sozusagen von dieser KI abzufordern, ja. Aber er hat gar nicht die Daten dafür. Also es würde gar nicht funktionieren. Da sind wir auch ehrlich genug, dann auch zu sagen, irgendwie, lieber Kunde, das ist zwar schön, das muss dir bewusst sein, dass eben genau die und die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Wenn du den Mut hast und auch das Stehvermögen, das auch quasi zu machen, da begleiten wir dich gerne und führen dich auch da gerne sozusagen irgendwie auch da mit. Aber wir können Stand heute mit unserer Erfahrung nicht unbedingt garantieren, dass dann hinterher genau der Output rauskommt, den du dir gerne vorgestellt hast, ne? Aber da, wo wir Erfahrungen haben oder wir wissen, dass die Ergebnisse sozusagen auch stimmen und die auch geliefert werden können anhand von bestimmten Daten, die man dann auch hat, da sind wir natürlich irgendwie auch sozusagen ein Stück weit auch Forscher und sagen, hier, pass mal auf, hier, genau, wenn wir diese Daten haben, wenn wir die Daten, die du jetzt sowieso schon hast, quasi zugrunde legen, für die Lösung quasi, die eine KI unterstützt, die hier weiterbringt, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du die Ergebnisse bekommst, die du haben willst und wo wir dir auch helfen können. Ne?
Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, Domenico, hier, nehmen wir mal an, wir haben 20 Instandhaltungsleiter, die hören das jetzt, die stellen sich jetzt die Frage, Vorgehen, was du skizziert hast, macht Sinn, oder? Spannende Frage ist, ab wann kostet's Geld, oder? Und die treibt euch natürlich um. Und die Frage ist immer, was buche ich wann, mit welchem Outcome? Weil alles kostet immer Zeit, alles hat einen Aufwand. Helf uns doch oder helf diesen 20 potenziellen Kunden, die da jetzt gerade zuhören, hier hinter meinem kleinen Kopfhörer. Wie funktioniert das bei euch? Kaufe ich Manntage? Kaufe ich im Prinzip einen Workshop mit einem funktionierenden MVP? Whatever. Wie sieht das aus in der Regel bei euch?
Also ich sag mal, das Erstgespräch, wenn wir zusammenkommen, um darüber zu sprechen, sozusagen, welche Ideen oder welche Vorstellungen hat ein Kunde, das gibt es bei uns quasi umsonst. Mhm. Weil das ist quasi auch unser eigenes Interesse, mit den Kunden mal erstmal ins Gespräch zu kommen und zu schauen, irgendwie, wie können wir ihm überhaupt helfen? Können wir ihm überhaupt helfen? Ja. So. In diesem Erstgespräch versuchen wir natürlich auch zu verstehen, sozusagen, wo steht der Kunde und was wären denn mögliche oder ich sag mal interessante Fälle, die ihm sozusagen direkt auch weiterhelfen können. Ja. So. Und das könnten wir auch eben quasi gerne dann auch im Prinzip dann auch sozusagen als Summary dann von diesem Gespräch sozusagen auch mitgeben und dann sagen, pass mal auf, wir würden empfehlen quasi an die und die Punkte, die könntest du praktisch oder die könnten wir angehen. Ja? So, und wenn das sozusagen irgendwie der Kunde sagt, ja, das finde ich spannend irgendwie, das würde mir auch sehr weiterhelfen, dann würden wir mit einem kleinen Angebot für einen Workshop quasi um die Ecke kommen, wo wir das Ganze nochmal ein bisschen präzisieren, wo wir die Datengrundlage nochmal anschauen, wo wir die Prozesse nochmal anschauen und ihm dann wirklich ein konkretes sozusagen irgendwie Konzept vorlegen, wie kann das Ganze umgesetzt werden. Und wenn er damit einverstanden wäre, würden wir dann quasi dem Konzept ein entsprechendes Implementierungsangebot folgen lassen, wo wir dann ein gemeinsames Projekt aufsetzen und das dann umsetzen. Ob das nach Aufwand oder Festpreis oder wie auch immer ist, das hängt dann natürlich dann immer ein bisschen auch von den sozusagen die Umständen ab, ob wir uns in einem Umfeld eventuell tummeln, wo überhaupt kaum oder so gut wie keine Erfahrungen sozusagen bestehen, oder ob wir sozusagen uns in einem Umfeld bewegen, wo wir sehr, sehr wohl wissen, was eigentlich an Aufwänden genau dahinter steckt und wir das Ganze dann durchaus auch per Festpreis und Festtermin dann auch anbieten können.
Die drei Beispiele, die du uns mitgebracht hast, sind alles so, dass der Kunde gesagt haben, hat mich überzeugt, machen wir weiter. Ist das so?
Ja.
Ist definitiv. So. Und es sind keine kleinen Kunden, sondern es sind eher,
Eher größere, ja.
ich sag mal, Brummer.
Aber bitte nicht falsch verstehen, sozusagen, wir machen jetzt nicht nur Projekte mit Großkunden, ja, sondern die Lösungen, die wir dann natürlich entwickeln, sie fließen ja auch in unsere Produkte quasi ein. Ja? Mhm. Teilen ist das quasi jetzt auch, sind das Module, Komponenten quasi unserer eigenen Produkte. Ja? Oder sie werden als Add-ons zu den Standardprodukten quasi auch entwickelt und dann auch können damit auch verwendet werden. Also insofern, es können auch diejenigen quasi durchaus hier erfolgreiche Projekte machen, die vielleicht irgendwie sich da jetzt irgendwie nicht, also die nicht so groß sind, sondern eher mittel, teilweise auch klein sind, die können genauso davon profitieren, von diesen entsprechenden Systemlösungen, die da entstehen.
Also, wenn du das jetzt gehört hast, dann hast du verstanden, man sollte noch mehr wissen. Das ist ganz klar, das liegt in der Natur der Sache, das liegt in der Komplexität deines Jobs, das liegt hier an dem Format des Podcasts. Wo geht's weiter? Ganz einfach, hier unten drunter in den Shownotes. Da findest du, Achtung, einmal den Link direkt zum Domenico auf LinkedIn. Dann findest du, weil das ist mit dieser Spirodias und der Rodias-Gruppe so ein bisschen Thema, weil das sind so viel Kompetenzen, da kann man sich fast schon ein bisschen verlaufen, direkt einmal spi-rodias.de hier direkt drunter verlinkt. Und da kannst du sie so ein bisschen umgucken. Aber Achtung, nimm den direkten Weg, weil Kompetenz möchte man immer entweder am Bildschirm haben oder an den Ohren. Das geht viel, viel schneller. Deswegen gibt's zusätzlich auch nochmal eine Produktwebseite mit der mobilen Instandhaltung, auch hier drunter verlinkt. Aber denk immer dran, der Domenico ist derjenige, der als Verteiler sozusagen funktioniert im Unternehmen, um dich am schnellsten an den richtigen Punkt zu bringen. Domenico, 46 Minuten, sagt meine Uhr. Was denkst du? Sollen wir noch was anfügen? Du hast das letzte Wort. Was würdest du den Menschen da draußen gerne noch mitgeben?
Also ich denke, die Zeit quasi war durchaus ausreichend für, um das Thema sozusagen mal sozusagen irgendwie reißen. Auf der einen Seite auch mit hoffentlich spannenden und interessanten Beispielen sozusagen auszukleiden. Also ich kann nur sagen, so wie es halt eben auch viele andere Kunden sozusagen auch uns mehr oder weniger auch mitgegeben haben aus der Erfahrung. Seid einfach mutig an der Stelle. Ich glaube sozusagen, es wird natürlich viel über KI und KI gesprochen und was man damit irgendwie vielleicht machen kann. Viele denken auch immer, hier, ich brauche jetzt KI, weil alle bei uns im Unternehmen machen jetzt irgendwie KI. Ja, wie mache ich das denn am besten? Ne? Es gibt ein paar Hürden. Ich glaube, wir haben heute ein bisschen aufgezeigt, worauf es vielleicht ankommt an der Stelle. Aber seid mutig und geht quasi den Weg, denn es ist wichtig, quasi hier Verbesserungen für die Techniker, für die Instandhaltung jetzt auch zu liefern. Und wir können euch dabei helfen und hoffen, dass wir natürlich dann viele sozusagen Interessenten auch bekommen, weil am Ende des Tages sozusagen wollen wir es natürlich alle dafür sorgen, dass unsere Anlagen und die Instandhaltung quasi gewinnt. Und egal welches Backend oder welche Lösung da ist, also mir sind dann natürlich auch da die Techniker, die mir sehr am Herzen, weil ich bin schon seit Ewigkeiten ein Verfechter sozusagen, irgendwie vernünftige und gute Instandhaltungssysteme müssen quasi sozusagen insbesondere den Technikern und auch den Leuten helfen, die tagtäglich sozusagen die Anlagen betreuen. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. KI bietet große Chancen. Geht einfach den Weg, seid mutig und sozusagen irgendwie versucht dort auch Lösungen zu entwickeln, die euch da weiterhelfen.
Finde ich ein schönes Schlusswort. Ich würde noch anfügen, es wird ja an jeder Ecke im Moment KI-Kompetenz angeboten. Mhm. Es macht aber Sinn, sich Menschen mit an Bord zu holen, die natürlich gerade die Instandhaltung atmen und seit vielen Jahrzehnten leben, die Branchenkompetenz aus der Branche mitbringen, in der du wahrscheinlich gerade unterwegs bist. Und in diesem Sinne, Domenico, herzlichen Dank fürs Interview. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Links sind hier drunter. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Hat mich gefreut. Danke.